Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Als die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Es war der 31. Oktober 1517. Der Kurfürst, also ein Walfürst, einer der allerhöchsten nach dem König. Es gab davon nur 7 in Deutschland. Wenn ihr also wählt, dann wählen Millionen. Früher wählten 7 den Herrscher. Und von diesen 7 waren 4 weltliche und 3 geistliche. Das heißt, eigentlich hätten dann nur uns Normalsterblichen 4 Personen, die sagen, wer der neue Chef von Deutschland ist. Das ja damals nicht Deutschland hieß, sondern Heiliges Römisches Reich, deutscher Nation. Was für ein Begriff. Und da sehen wir schon, das haben wir gestern Abend ein wenig analysiert, Heiliges Römisches Reich, weil der Papst derjenige war, der über Jahrhunderte den Obersten in Deutschland gewissermaßen in sein Amt segnend eingesetzt hat. Wie eine Ordination. An diesem 31. Oktober 1517 hat dieser Kurfürst ein Frühstücksarbeitsgespräch mit seinem Bruder. Und der Kanzler Spalatin ist auch zugegen und der hat notiert. Und vom Spalatin, dem Kanzler, haben wir diesen Bericht. Er war der Studienkollege von Martin Luther beim Jurastudium, Rechtswissenschaft. Denn Martin Luther war ja Rechtsgelehrter und wollte auch nie was anderes werden. Und wäre es auch so geblieben, und dann würden wir jetzt nicht da sitzen und über dieses Thema reden. Wen von uns würde interessieren, dass vor 500 Jahren irgendein Rechtsgelehrter in Deutschland Anwalt oder Richter oder sonst was war? Ist doch sowas von... Aber durch diesen Tag wurde die Welt auf den Kopf gestellt und Gott hat es im Vorhinein offenbart, nämlich diesem Kurfürsten. Der sitzt da mit seinem Bruder und dem Kanzler, seiner rechten Hand, und sagt, mein Bruder, ich habe einen Traum gehabt. Du erzählst mir. Wie im Buch Daniel. So, in diesem Traum kam ein Mönch zu mir, hat da was in der Hand, entrollt das und sagt, ich möchte es gerne auf der Kirchentür anschlagen. Darf ich? Ja, habe ich ihm gewährt, nicht? Wohlwollender Herrscher. Aber wenn er das gewusst hätte, was das bewirkt. Und im Traum sieht er, wie der das und da auf die Kirchentür befestigt und dann sieht er, was da weiter passiert. Er sieht, wie der schreibt mit seinem Griffel und dass der Griffel wächst und wächst und wächst und wächst und das Ohr des Löwen durchbohrt, der da kauert im Vatikanstaat. Der Papst hieß damals Leo. Und Leo ist lateinisch und einfache Krone, die beginnt zu wackeln, der fordert Hilfe an. Ja, und dann rennen da alle Fürsten zusammen, im Traum kommen sie schnell nach Rom und versuchen die Krone zu stützen, den Papst zu stützen, dass der nicht umkippt. Und dann wird er wieder wach und wundert sich, was er da so geträumt hat. Aber dann schläft er wieder ein. Und dann geht es weiter. Die versuchen dann nämlich diesen Griffel, der da bis nach Rom reicht, abzubrechen. Und alle hängen sich da dran, die ganzen Fürsten, und alle machen da mit und zum Schluss wirklich, das bricht mit einem lauten Knall. Aber in dem Moment, wo der Griffel bricht, sieht man jedes Teil, was da jetzt kürzer geworden ist, hat sich verselbstständigt und schreibt. So wie beim Zauberlehrling, nicht? brichst einen Besen in zwei und dann rennen schon zwei. Vielleicht hat Goethe auch diesen Traum gelesen. Jedenfalls, der Fürst erzählt es seinem Bruder mit der Abschlussfrage: Wir sind am Morgen des 31. Oktober 1517. Und er fragt seinen Bruder: Was soll das bedeuten? Und der Bruder sagt: Die Zeit wird es weisen. Was für eine weise Antwort. Das passt immer. Passt für jede prophetische Vorhersage. Die Zeit wird es weisen. Dass das dann so schnell ging, das wird sich das Bruderherz auch nicht gedacht haben. Denn noch an dem Tag marschiert der ursprüngliche Mönch, jetzt Bibelprofessor an der Universität in Wittenberg, Martin Luther, hier über den Platz in Wittenberg, geht hin zur Kirche, befestigt das. Und das hat was ausgelöst. Nicht! Denn bis dorthin war das ja ein fantastisches Einkommen für die Kirche, deine Sünde. Denn jeder möchte natürlich irgendwie seine Vergangenheit loswerden, seine schmutzige. Und je näher der Tod rückt, desto nervöser wirst du über deine Vergangenheit. Wie bringe ich das weg? Und die Kirche bietet jetzt an, naja, du gibst. Du gibst, was du kannst. Und die hatten ganze Listen vorgefertigt, wo du also sehen konntest, aha, für die Sünde so viel, für die Sünde so viel zu bezahlen, für diese so viel. Es gab drei solche Listen. Für die normalen Menschen, so wie für uns. Dann für die Reichen. Da war das dann schon mal 10. Die Preise, die hinten waren. Und dann gab es noch eine Liste für die Superreichen. Das war dann nicht mal 10, sondern mal 500. Also wenn man das mit Dollar nimmt, zuerst 10 Cent, dann 1 Dollar. Also für die normalen 10 Cent für die Sünde, für die nächsten 1 Dollar und für die nächsten 500 Dollar für dieselbe Sünde. Je nachdem, in welcher Steuerklasse du da eingeordnet bist, von deinem Einkommen her. Also die Progression, die gab es schon damals. Das Problem war nur, ich habe das einmal erlebt, es war ein Elternsprechtag, und da kommt eine Mutter zu mir von einer Schülerin, die sowas von exzellent war. So ein feines Mädchen. Super benehmen, gut aussehend, ein hübsches junges Mädchen. Nur super Noten. Und wenn ich so eine Mutter bei der Tür hereinkommen sehe, weiß ich, aha, die holt sich jetzt das Lob ab. Nicht? Weil da kannst du nur sagen, herrliches Benehmen, herrliche Noten, Dankeschön, Wiedersehen, der Nächste. Es ist einfach alles perfekt. Und die draußen werden sich gewundert haben, die kam und kam nicht mehr hinaus aus dem Besprechungszimmer mit mir, der Lehrperson, des Klassenlehrers. Die ist nicht mehr gegangen. Und es war mir sehr recht, dass sie nicht gegangen ist. Wir hatten nämlich ein Spitzenthema, nicht die Schule, deswegen geht man nicht zum Elternsprechtag. Die kam aus einem ganz anderen Grund. Die kam bei der Tür herein, die Schnalle war noch gar nicht ganz wieder in der Waagrechten. Sagt sie, Sie gehören ja zu einer anderen Kirche. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Wenn ich in meine Kirche gehe, gemeint war also die römisch-katholische, und ich nehme also dieses weiße Blättchen zu mir, was das Brot Christi symbolisieren soll, und wenn ich dann bei der Tür hinausgehe, mir ist ja gerade zugesichert worden, es ist dir alles vergeben, ich habe keinen Frieden, ich kriege das nicht weg. Ich kann so oft hingehen, wie ich will. Ich gehe beladen, gleich beladen wieder bei der Tür hinaus. Wie ist es bei Ihnen? Bei Ihrer Kirche? Kriegen Sie das weg? Ich sage, ja. Das will ich wissen, hat sie gesagt. Wie ist das? Na, das ist eine Frage. Ich meine, das kann man nicht in 5 Minuten erzählen. Da hat man Zeit. Und immer wieder wurde unser Gespräch durch Klopfzeichen an der Tür so in Anführungsstrichen unterbrochen, denn wir ließen uns nicht unterbrechen. Das heißt vor allem sie nicht. Sie wollte wissen, sie wollte es an dem Tag wissen, wie bekomme ich Frieden mit Gott? Und das ist das, was in der Reformation verkündet wurde. Die Menschen hatten keinen Frieden. Und jetzt kommt da einer und sagt, so kriegt ihr Frieden mit Gott. Das war eine Bombe. Das hat eingeschlagen. Das hat einfach gewirkt. Da musstest du nicht sagen, na möchtest du es nicht unter Umständen und überleg dir mal, wäre das nicht interessant und dass du die Kirche wechselst. Das war, jeder wollte dahin. Weil diese Sehnsucht in uns ist, wie bekomme ich Frieden? Wie werde ich versöhnt mit dem Höchsten? Denn, das war ja bisher so, da unten sind wir Menschlein. Dazwischen haben wir die Kirche. Und du kommst nur bis hierher. Und die Kirche ist das Dienstleistungsunternehmen und die erledigen das eine Etage höher. Aber du hast nicht den direkten Weg zu Gott. Du kommst nur bis zum Kirchenpersonal. Und je nachdem, wie viel du hier zahlst, geht es dann nach oben weiter. Und wenn der nicht vergisst, dass er von dir was gekriegt hat. Du weißt also nie, wie sehr hat sich der da eingesetzt. Wie sehr hat sich der meiner Sache angenommen. Und es ist bis in unsere Tage, als ich Kind war, kam unsere Nachbarin ganz aufgeregt bei der Tür herein. Ihr Mann war in einem Krankenhaus von barmherzigen Brüdern oder barmherzigen Schwestern, sowas war es, barmherzige Schwestern, also eine römisch-katholische Privatinstitution. Und er lag dort im Sterben und als die Ehefrau gemerkt hat, es geht zu Ende, hat sie die Klosterschwester, die da neben als Krankenschwester war, gebeten, noch ein Gebet zu sprechen. Und die sagt, ja. Und das hat die sowas von geschockt. Sagt, mein Mann liegt im Sterben. Bitte beten Sie für ihn. Die hat gesagt, ja, macht sie. Aber erst wenn sie da merkt, dass die Hand schwerer wird, nicht dann. Wenn da entsprechend viel drinnen ist. Und die hat ja nichts gegeben, sondern ist zu uns gekommen. Und wollte wissen, wie das bei uns ist, bei unserem Glauben. Damals waren wir also alle noch evangelisch. Ich sagte, da stimmt irgendwas nicht. Da liegt einer im Sterben, das kann man doch nicht mit Geld abgelten. Das wäre so, wie wenn jetzt ein Arzt bei der Autobahn, schwerer Unfall, da rennt das Blut heraus, der kommt dahin und dann sagt er zuerst einmal, bevor ich da erste Hilfe leiste. Das taug ich auch irgendwie nicht. Aber ich habe das einmal erlebt, Krankenhaus, ich war da im Wartesaal, tragen die da einen herein, war offensichtlich am Bau die ganze Truppe gewesen und der ist vom Gerüst gestürzt, also der Mann hat ausgesehen, also der war von oben bis unten, außer Blut hast du nicht mehr viel gesehen vom Körper. Und die tragen den da herein und kommen halt zu der Sekretärin, habt ihr auch diese Kärtchen da? Wo alle Daten oben sind, die E-Card. Und die sagen, die Karte bitte. Kommen da von der Baustelle und die Karte bitte, hat die Sekretärin gesagt. Das hat sie einmal interessiert. Ich muss ja wissen, wer das Ganze bezahlt. Also das scheint sich auch auf anderen Ebenen fortgesetzt zu haben. Zuerst zahlen, dann machen wir was. Und so läuft das hier ab. Zuerst zahlen, dann tun wir was. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn Martin Luther nicht Folgendes vorher erlebt hätte, Was war denn das einschneidendste Erlebnis, was dann bei ihm die Zündschnur zum Anzünden gebracht hat? Rom. Und ich habe so den Eindruck, diesen Verdacht, diesen leisen, dass der Ordensobere von Luther, der war ja im Grunde schon sehr weit in seinem Verständnis, dass der sich gedacht hat, der junge Mann, der hat Feuer, der kann die Welt auf den Kopf stellen. Jetzt muss er nur noch lernen, was Rom wirklich ist. Schick man einmal nach Rom. Der muss das einmal leben, erleben, der muss die Zentrale einmal sehen. Weil bis jetzt hat er ja diese Vorstellung von Rom. Also so ähnlich wie wenn sich jemand eine bestimmte Person als Ehepartner einbildet, wo die Eltern sich sagen, boah, und dann der Ratschlag von jemandem kommt, lass nur, je schneller verheiratet, desto schneller geschieden, dem müssen einfach die Augen aufgehen. Und so ähnlich muss das also mit dem Gedanken des Mönchsoberen für Rom gewesen sein. Denn dass du einen deiner Mitarbeiter für Monate losschickst, ich meine, der geht ja zu Fuß von Wittenberg nach Rom, das können wir mal machen, wer weiß, oder? Ob wir so lange Urlaub kriegen? Wird sich nicht ganz ausgehen. Dann müssen wir den Urlaub von mehreren Jahren zusammennehmen, dass wir das schaffen. Zu Fuß nach Rom und zu Fuß wieder zurück. Aber dieser Aufenthalt in Rom, wo Martin Luther das in Reinkultur erlebt hat, diese Geldaussaugerei von den Leuten heraus, für nichts. Das hat den Ausschlag gegeben. Und vor allem hat er dann wieder Wochen Zeit beim Heimgehen, um über das Ganze nachzudenken. Das ist gut. Wenn der nur geflogen wird, tschüpp, tschüpp, und schon wieder da. Aber so hat er Wochen Zeit, das zu verdauen. Und diese Erkenntnis Luthers, dass jetzt der Sohn Gottes gekommen ist zu uns hierher, dass er hier für uns geblutet hat und dann wieder zurückgegangen ist und wir jetzt den direkten Weg zum Vater haben über Jesus. Das, was das war. Nicht, was das bedeutet, wenn du zu einer Spitzenperson einen Draht hast, an all den Zwischenstufen vorbei, gehst einfach direkt zum Höchsten. Wie schnell sich da oft was erledigt. In Österreich ist das so, wenn ein junger Mann so 18, 19 geworden ist, wird er also zur Armee eingezogen. Bekommt er seine Grundausbildung, damit er weiß, dass man ein Gewehr so halten muss und nicht so. Weil das ist dann tödlich. Nämlich für ihn. Und aufgrund dessen, da brauchst du ein Jahr Ausbildung, damit du dir das merkst, wie das ist. Trotzdem kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Und irgendwie hat der junge Mann, er war so ganz frisch Adventist, verschlafen, dass man sich da rechtzeitig zum Zivildienst auch anmelden kann. Aber da gibt es eine Frist. Und wenn du die übersiehst, dann ist es vorbei. Dann machst du deinen Heeresdienst, auch wenn du sagst, eigentlich wollte ich gern Zivildienst, das ist dem Staat dann egal. Bis daher hattest du Zeit, dich zu entscheiden und dann aus. Frist abgelaufen, Schluss. Das sind wir in Österreich wie in Deutschland. Seltsamerweise. Und dann kommt er zu mir und sagt, ich habe die Frist versäumt. Jetzt habe ich den Einberufungsbefehl zur Armee bekommen. Kannst du nicht für mich was machen? Ich, kleiner Dorfpfarrer, was soll ich jetzt machen? Sagt er, ja, bitte mach was. Ich möchte eigentlich nicht zur Armee, ich möchte Zivildienst machen. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir? Naja, gehen wir gleich zum Obersten der Armee. Also der, der so viele Dinge da oben hat, das kennt ihr eh, dass eigentlich er noch breitere Schultern bräuchte, dass er das alles unterbringt an Abzeichen, was da drauf ist. Wo es also glitzert und du nur Gold, 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 Gold da oben siehst. Und dann sind wir dorthin, haben wir wirklich einen Termin gekriegt, es war im Sommer, ein heißer Tag, es hatte eine Hitze. Boah. Also kam der Schweißraum so runter, rannte so runter, wie wenn du unter der Dusche stehst. Und der junge Mann kam in Anzug mit Krawatte. An so einem Tag, wo du also normalerweise nur mit dem Badeanzug herumläufst. Ich habe mir gedacht, na, wenn der so hoch ist und so viele Orden hat, komme ich vielleicht auch mit dem Jackett. Und dann sind wir da schweißtriefend hineingekommen. Und dann sieht uns der in unserem Outfit. Da hat er mal geschaut, wie wir zwei ausschauen. So ein Reinkommen. Dann haben wir die Sachlage erklärt. Er hat gesagt, Sie wissen, Frist, Termin und da gibt es nichts. Da kann ich nichts machen. Ja, Sie sind halt der Oberste. Nicht? Vielleicht wäre da doch etwas möglich. Dann habe ich erklärt, der junge Mann möchte ein Kollege von mir werden, möchte Pfarrer werden, Pastor, Prediger. Und eigentlich passt das jetzt irgendwie nicht mehr so zusammen. Er wird lieber die Waffe des Wortes Gottes in die Hand nehmen und so. Hat dann so gemustert, irgendwas gemurmelt und ist er verschwunden. Haben wir nicht gewusst, sind da gestanden. War es das? Sollen wir wieder gehen? Kommt der wieder? Nach einer Weile kam er wieder. Dann hat er dem jungen Mann ein Papier in die Hand gedrückt, gesagt, damit gehen Sie dort und dorthin. Dann haben wir geschaut, ja, wo? Ja, auch da in dem Gebäude, das und das Zimmer. Und dann, aha, hat uns noch die Hand gedrückt und das ist nur Wissen. Sowas mache ich normalerweise nie. Und dann ist er wieder verschwunden. Und dann haben wir gelesen. Das war eine Bevollmächtigung für die nächsten Untergebenen, dass der Mann vom Heeresdienst zu befreien ist. Mit Unterschrift General so und so. Boah, das war ein Dokument. Mit dem sind wir dann dorthin gegangen. Angeklopft, da war eine sehr unwirsch und was wir da wollen und in der Sommerhitze und so weiter. Und dann haben wir ihm das Blatt hingelegt. Wie das die Miene ändert, ihr ahnt es nicht. Zuerst so von oben herab, was wir da wollen, dann liest er von so, ja. Auf einmal hat alles gepasst, das ging wie geschmiert. Also wenn man gleich zum Obersten kommen kann, das macht etwas aus. Sehr viel aus. Und das war jetzt nicht nur der Oberste der Armee, das ist jetzt der Oberste des Universums. Und da kriegst du jetzt Zugang. Und nicht nur Befreiung vom Heeresdienst, sondern Befreiung von deiner Schuld. Wenn wir unsere Sünde bekennen, heißt es im ersten Johannesbrief, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also das war eine dermaßen Befreiung. Und wenn die Leute dann, und was sich dann abgespielt hat, in den deutschen Landen, ist kaum, denn das war so eine Bewegung, die durchs Land ging. Also von diesem Thesenanschlag, den wir auf dem ersten Gemälde haben, ausgehend vom 31. Oktober 1517, haben wir interessanterweise genau 3,5 Jahre bis zum nächsten großen Ereignis. 3,5 Jahre. Wie die Zeit, die Jesus gewirkt hat. Und dann steht er vor den 200 Mächtigsten in Worms. Wo hätte er eigentlich sein sollen? Wo findet immer der erste Reichstag statt, wenn ein neuer Herrscher, ein neuer Kaiser seine Regentschaft antritt? In Nürnberg natürlich, Franken ist das Land. Warum in Nürnberg? Nein, warum in Nürnberg immer die erste? Nürnberg war damals die wichtigste Stadt von ganz Deutschland. Die allerwichtigste. Nürnberg war also das Berlin von heute.
Warum hat sie auch Hitler zu seiner Lieblingsstadt gemacht?
Ja, ist nicht zufällig. Diese Stadt wäre also dafür auserkoren gewesen und es wird dann aber Worms, wie schon jemand gesagt hat, weil in Nürnberg zu dem Zeitpunkt gerade die Pest war. Und das haben die Adeligen gefürchtet wie die Pest. Und sind dadurch weit weg über den Rhein hinüber, um von Nürnberg, das ist sogar Ansbach eingetragen, so gute Karte, bis herüber nach Worms, der nächste rote Punkt. Interessant, Nürnberg hat den größten roten Fleck. Die roten Gebiete sind reichsunabhängige Städte. Da hat sich bereits eine neue Bewegung gebildet. Das heißt, alle roten Punkte, da ist der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, der Herrscher darüber und da herrscht kein Adeliger mehr über dieses Gebiet. Und da ist Nürnberg, neben Ulm, das sind die zwei dicken roten Punkte, Flecken hier. Und deswegen kam also Worms zu dieser Ehre, wäre da nicht die Pest gewesen, wäre das der Reichstag zu Nürnberg gewesen. Ein Reichstag hat nicht nur einen Tag gedauert, sondern Monate. Und die haben über viele Dinge geredet. Aber an dem 17. April 1521 war es so weit, dass die 200 Mächtigsten zuhören, ob er Ja oder Nein sagt. Für sonst war nichts vorgeladen. Er sollte nur, nachdem sie ihm die ganzen Bücher da aufgeschlichtet haben, die er vorher geschrieben hat, sollte nur sagen, ob er weiterhin sich zu diesem Inhalt bekennt oder das widerruft. Es ging nur um das. Man wollte von ihm nur Ja oder Nein hören, das heißt, man wollte von ihm eigentlich nicht Ja hören. Ja, ich stehe weiter dazu, sondern Nein, ich widerrufe. Das war der Sinn. Und Luther hat im Vorfeld gesagt, um von mir belehrt zu werden, dafür haben sie mich sicherlich nicht holen lassen. Aber genau das wurde es. Es wurde eine ganze Stunde draus. Denn wenn du einmal dem sagst, sag Ja oder Nein, sagt er ein bisschen mehr als Ja oder Nein. Und der erklärt eine Stunde, warum Nein und warum er weiterhin zu dem Ganzen steht, was da ist. Luther hat Jahre Zeit gehabt von der Kaiserwahl, bis er hier stand. Weil der Kaiser so lange gebraucht hat, der in Spanien saß und dort die Nachricht gekriegt hat, dass er gewählt ist, der Habsburger, der spätere Karl V., bis der hierher gekommen ist. So viel hat der mitgenommen. Der hat 1,5 Jahre gebraucht zum Einpacken. Selber wird er es ja nicht gemacht haben. Und in diesen 1,5 Jahren schreibt Luther alle entscheidenden Werke. Das fasziniert mich, dass Gott ihm 1,5 Jahre ein Zeitfenster geschenkt hat. Und die Frage ist immer, wie viel Zeitfenster hast du noch von ihm geschenkt, gekriegt? Es ist ein Fenster noch offen. Wie viel? Wie nütze ich das? Weil ich erlebe es immer wieder bei Sterbenden, dass sie mir dasselbe und dasselbe und dasselbe sagen. Sag doch denen draußen, dass sie ihre Zeit anders nützen. Du bist in deinem Trott und machst das, machst das, machst das, machst das. Und auf einmal, ach nein, jetzt machen wir es anders. Nur was ist dann das Problem? Du hast dann nicht mehr die Zeit. Es geht genau um das. Dieses Zeitfenster. Und Luther hat hier 1,5 Jahre gekriegt und er hat angenommen, das war's jetzt. Die 1,5 Jahre. Denn es war ja klar, wenn er nicht widerruft, dann ist er tot. Der hat es abgeschlossen. Der hat gewusst, das ist jetzt nicht einfach nur ein Theater. Die bringen mich um, wenn ich jetzt nicht auf Linie komme. Warum so erpicht darauf, dass der ein Aschenhäufchen wird? Ja, was meint ihr, was das für ein Verdienst entgangen ist? Wenn die jetzt alle zu Gott kommen, was ist dann damit? Dann ist die Geldbeschaffungsmaschine verpufft. Das können wir nicht machen. Drum, die haben ja am Anfang mit allen Mitteln versucht, Luther klarzumachen, ja Mann, da sägst du ja deinen eigenen Ast ab. Das ist ja unser Einkommen, die Sünden der Menschen. Und das ist schon eine alte Quelle. Nach dem Buch Daniel, was kommt denn dann für ein Buch in der Bibel? Hosea. Und da steht in Kapitel 4, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist, sagt der Herr. Und wer ist schuld daran, dass das Volk keine Erkenntnis hat? Dich, Priester, habe ich zu schelten. Und dann heißt es hier weiter, in Vers 8, sie nähren sich von den Sündopfern meines Volks und sind begierig nach seiner Schuld. So nach der Devise, mach Sünden, kriege ich alles zurückgezahlt. Sind begierig nach seiner Schuld. Prophet Hosea. Das sind wir aber 800 vor Christus. Also 2800 Jahre von jetzt zurück. War immer das Gleiche. Der Stand der Geistlichen hat gemerkt, Gewissensnöte. Das, wenn wir da mal draufdrücken, da kommt was. Und jetzt wird das umgangen. Ich kann direkt das loswerden. Und das hat er dort auch erklärt, beim Reichstag zu Worms. Dann erst am nächsten Tag, weil am ersten Abend, wo er da verhört werden sollte und sie ihn gefragt haben, ob er wieder ruft, hat er um Bedenkzeit gebeten. Das hätte ich mich nicht getraut. Seit Monaten wartet er auf den Termin, dann wird er vorgeladen, das Thema steht seit Monaten fest, und dann sagt er, ach so, ja, was mache ich jetzt? Ich habe bitte Bedenkzeit. Da fühlst du dich ja irgendwie nicht für ernst genommen als der, der da anklagt. Und die geben ihm das. 24 Stunden. Denn Rom hatte nur ein Ziel, dass der in die Knie geht. Rom hatte nicht das vorrangige Ziel, dass der ein Aschenhäufchen wird, sondern dass er in die Knie geht. Das ist ja viel wertvoller für sie. Sie sagt, Entschuldigung, behaupte das Gegenteil, alle meine Bücher können es verbrennen. Ich habe mich völlig geirrt. Zahlen sollen wir für Sündenvergebung. Ablass ist das Beste. Das wollten sie hören. Nachdem er 95 Thesen geschrieben hat, dass der Ablass für nichts ist. Stimmt nicht ganz, für Rom ist es sehr viel. Mit haben sie den Petersdom gebaut. Als er auf dem Heimweg überfallen wird, denn es ist ja dann die Reichsacht über ihn verhängt worden. Das heißt, der Herrscher ist ja clever, der sagt nicht, knall man ab, sondern er sagt, wer immer ihn abknallen möchte, bitteschön. Dem Mörder passiert nichts. Im Gegenteil, der wird noch geehrt. Der ist auf dem Heimmarsch. Also wie das wohl ist, wenn du so auf dem Heimweg bist und die letzte Ansage war, wer immer ihn gerne töten möchte, den Martin Luther, nur zu. Aufforderung zum Mord an dir. Das ist was für die Psyche. Dann schau, was ein Psychologe macht, wenn du mit so einer Meldung zu ihm kommst. Der geht nach Hause und was ist sein Gedanke, statt nach Wittenberg heimzugehen, biegen wir noch ab, um die Oma zu besuchen. Weil die wird ihn nie mehr sehen sonst. Und darum ist nur mehr einer bei ihm. Interessanterweise der Neffe von Spalatin, von Staupitz, dem Ordensoberen. Der hatte eine Schwester, die Katharina, und die hatte einen Sohn, den Nikolaus von Amsdorf, und der war der einzige Begleiter noch. Ja, nur mehr zu zweit. Und wie sie auf kursächsischem Gebiet ankommen, nicht, die stapfen da ja zurück, von Worms hierher nach Wittenberg. Das braune Gebiet ist Kursachsen, wo also dieser Fürst herrscht, der den Traum gehabt hat, Stunden bevor die Reformation startete. Und auf dem Heimweg, wie er da auf braunes Gebiet kommt, kommt der Überfall. Und der Nikolaus von Amsdorf, der kann dann nur schildern, auf einmal war ein Reiter da und weg war der Luther. Er weiß auch nicht mehr. Das Letzte, was er gesehen hat, Staubwolke. Und vorbei war es. Dass das ein freundlicher Überfall ist, das hat man erst viel später registriert. Aber momentan wusste niemand, was los ist. Das Volk dachte natürlich, den haben sie jetzt beseitigt. In einem Buch stand so ein schöner Satz. Die Gefangenschaft Luthers war die Befreiung Deutschlands vom römischen Joch. Das ist ein Satz. Die Gefangenschaft Luthers war die Befreiung Deutschlands vom römischen Joch. Denn dort ist er jetzt eingesperrt wie ein Löwe in der Zelle auf der Wartburg. Der hat dort getobt, das war nicht in seinen Sinn, der wollte da raus. Aber seine Freunde haben ihn festgehalten. Manchmal müssen dich Freunde festhalten. Das ist mir auch schon öfters passiert. Ich will gerade anfangen zu toben und dann spüre ich eine Hand auf meiner Schulter von meiner Frau, die sagt, jetzt nicht. Die hat mich schon vor vielem bewahrt. Ist gut, wenn es so jemand gibt. Wir neigen manchmal so zu Explosionen. Und der, wenn der irgendwie gekommen hätte, der wäre da raus. Und dann hätten sie ihn abgeknallt. Und daher schauen seine Freunde, dass er da drinnen bleibt. Gefangenschaft. Aber der will Bücher haben, Bücher haben. Und das Endprodukt ist dann das. Was Besseres. Hätte gar nicht geschehen können. Luther war ein Mann des Wortes, des Volkes. Wenn der gepredigt hat, da kamen Massen zusammen. Der musste manchmal den Gottesdienst noch einmal halten, weil nicht alle Platz hatten in der Kirche. Und der sitzt jetzt dort auf der Wartburg in einem kleinen Kämmerchen. Ist eingesperrt. Also der will predigen, der will reden, dass das hinauskommt. Nix. Diese Zeit der Gefangenschaft war äußerst fruchtbar. Äußerst fruchtbar. Unser viertes Gemälde, jetzt sind wir wieder ein paar Jährchen weiter, war dann ein Ereignis, wir sind jetzt in Speyer, da ist der Reichstag, etwas südlich von Worms, auch auf derselben Rheinseite. 1526 war sehr bedrohlich. Die Türken, die hier olivgrün sind, hatten sich genähert mit einer Riesenarmee. 3 Jahre später waren sie dann vor den Toren Wiens. Das erste Mal. Und ganz Europa hat gezittert. Und am meisten der Kaiser, weil der hat am meisten zu verlieren. Nicht der Bettler, für den ist egal, ob jetzt der Habsburger Kaiser oder die Türken über ihn herrschen, er ist ein Bettler. Aber der Kaiser hat etwas zu verlieren. Denn was er hat, haben dann die Türken, wenn sie ihn besiegen. Und er zittert. Und bei diesem Reichstag zu Speyer schwört er alle seine Fürsten ein, Soldaten zu schicken ohne Ende. Und es war immer dasselbe. Immer wenn die Türken kamen, dann kamen die Franzosen auf dieselbe Idee. Dachten sich, das ist aber günstig. Wenn die von hier und wir von da, von zwei Seiten Doppelangriff, das ist immer das Feinste, um jemanden in der Mitte in die Knie zu zwingen. Und da konntest dir sicher sein. Wenn die Türken kommen, kommen auch die Franzosen. Die haben das immer ausgenützt. Und der Herrscher zittert da in der Mitte. Und schwört alle seine Untergebenen ein, alles mobil zu machen, jeden, der irgendwie krabbeln kann, als Soldat einzusetzen und so weiter. Und gleichzeitig wird 5 Fürsten, die mittlerweile auf der Seite Luthers sind, klar gemacht, das geht natürlich nicht. Und ihr werdet wieder so wie alle anderen auch. Und die 5, die leisten Widerstand. So, na, wir bleiben jetzt evangelisch. Und darauf werden die mit allen Mitteln bearbeitet, aber die rühren sich nicht. Die bleiben evangelisch. Und der Herrscher möchte sie in die Knie zwingen, aber die haben einen Trumpf. Es kommen zum Glück die Türken. So, möchtest du haben Soldaten? Möchte er haben. Tja, dann zum Preis des evangelischen Daseins. Und der Herrscher muss zähneknirschend akzeptieren. Wer braucht jeden einzelnen Mann? Und dann bewilligt er das Evangelische. Aber nicht aus einer inneren Freude, sondern aus einer Not. Und 1529 kommt es dann zu dieser Entscheidung und beide angreifenden Mächte werden abgewehrt. Und sofort wendet sich der Kaiser und sagt diesen 5 evangelischen Fürsten, also kaum, dass die Türken und die Franzosen wieder weg sind, sagt der Kaiser so, und jetzt seid ihr 5 Fürsten wieder römisch-katholisch. So hat das ausgesehen. Und die werden gezwungen. Wir sehen sie der linke Hand, der blaue, ist der Kurfürst von Sachsen. Johann der Beständige und seine 4 Kollegen. In Ansbach sagt euch ja auch etwas von einem Titel eines Markgrafen von Brandenburg. Der ganze Norden Deutschlands war mittlerweile auf der Seite Luthers und die 5 Fürsten sind eher bereit, ihr ganzes Territorium aufzugeben. Die gehören zur obersten Liga. Das ist der Kaiser und dann sind die. Die sind also ganz oben angesiedelt. Die 2. Ebene nach unserer Pyramide von gestern. Und die 5 sagen, geben wir alles her. Wir geben sogar unser Leben her. Weil wir haben das entdeckt. Und das wollen wir nicht mehr wissen. Wir haben Frieden mit Gott. Jetzt sollen wir wieder zurück zur Aussaugeaktion? Wirklich nicht. Und der Herrscher ist gar nicht erschienen, der Stuhl ist verwaist. Rechts unten sehen wir den leeren Stuhl, darüber den rot getünchten Geistlichen und die anderen Geistlichen daneben. Seht ihr diese Blicke, wie der Künstler Maximilian Jantscher das dargestellt hat? Das müsst ihr euch mal genauer anschauen, diese Augen, wie die schauen. Die könnten die fressen, die 5 Fürsten. Und der dritte, der überlegt schon, was machen wir? Mit denen. Was tun wir mit denen? Und dann wird denen klargemacht, entweder ihr geht in die Knie und sonst seid ihr tot. Und die stehen dazu und sind bereit zu sterben. Dann schickt man die hinaus und dann beraten die. Wir haben eh gesagt, wenn sie nicht mittun, tot. Aber dann gibt es ein paar Weise. Die sagen, ja, das haben wir gesagt, wenn sie nicht katholisch werden, dann sind sie tot. Und was bedeutet es, wenn wir jetzt einen Bürgerkrieg in Deutschland machen? Dann werden die Franzosen und die Türken wieder auf Ideen kommen. Ach, wie gut, dass es Türken und Franzosen gibt. So links und rechts von Deutschland. Und jetzt, also wenn nicht die Türken und Franzosen gewesen wären, die hätte man umgebracht, die fünf. Die hätte man wirklich umgebracht. Aber so hat man gesagt, na sagen wir ihnen, wir bringen sie um. Aber in Wirklichkeit können wir eigentlich nicht, denn die werden wieder kommen. Wenn die hören, Bürgerkrieg in Deutschland, die zerfleischen sich gegenseitig. Ja, das ist eine Gelegenheit nicht. Innen keine Einheit, herrlich. Da will der Feind auch immer, bis in die Gemeinde hinein, bis in die Ehe hinein, immer nur zerfleischen. Die Sache wurde vertagt, ist immer das Einfachste, wenn man nicht recht weiter weiß. Vielleicht ist in einem Jahr alles anders. Ja, ist auch so, wir sind ein Jahr älter, das Problem ist das gleiche. Ein Jahr später, Reichstag zu Augsburg, die fünf sind wieder zugegen. Sie verlesen ein Manifest, das evangelische Bekenntnis, protestieren dagegen, dass sie umkehren sollen zum römisch-katholischen, und seit der Zeit heißen sie Protestanten. Und bei diesem Reichstag, Luther durfte ja nicht erscheinen, er war ja sein Leben lang unter der Reichsacht, der war 25 Jahre auf der Abschussliste. Das musst du dir vorstellen, wenn du das bist, 25 Jahre bist du zum Abschuss freigegeben und stirbt ganz ruhig auf seinem Kissen, so in dem Alter, wie ich jetzt bin. Wenn Gott nicht will, stirbt er nicht. Durch einen Pfeil oder Gewehrschuss oder was immer. Oder Attacke. Dieses Verlesen des Augsburger Bekenntnisses, also das war ein Schreiben, Melanchthon hat das verfasst. Melanchthon und Luther, das war ja dieses Duo. Melanchthon wäre wahrscheinlich sehr früh gestorben. Und das hat Luther gemerkt. Woran wäre er gestorben? Am Studium. Wenn der Buchstaben vor sich gesehen hat, ein Buch, hat er erst aufgehört, wenn er fertig war. Und dann hat er schon das nächste Buch gesehen. Der Tag und Nacht nur studiert und gelesen. Der Mann war sowas von gebildet, aber natürlich hat der Körper nicht lang mitgemacht. Und dann hatte Luther die glorreiche Idee, dass der überlebt. Was war die glorreiche Idee? Da ist ein Ehemann, der braucht eine Frau. Und hat Melanchthon einfach verheiratet. Noch bei der Hochzeit wollte er Melanchthon abhauen, aber Luther war stärker und der musste da bleiben. Weil Melanchthon, der war ja ein Strich in der Landschaft und Luther war etwas fester gebaut. Und Melanchthon musste heiraten. Und als er eine Frau hatte, musste er essen und er musste schlafen gehen. Und da hat er eine gebracht, die die Dinge klar gemacht hat. Weil der hätte vom Buchstaben sich ernährt. Der hat auf alles vergessen. Das war so ein Studiosus. Und der hat dieses Augsburger Bekenntnis verfasst. Und das ist sowas von genial geschrieben. Das wurde bis heute nicht revidiert. Nicht überarbeitet. Und bis jetzt, wenn du lutherisch-evangelisch bist, bist du evangelisch nach dem Augsburger Bekenntnis. Evangelisch A.B. 1530, das ist fast 500 Jahre alt. So genial formuliert. Also da nicht mehr sich, gibt es das. Ich habe das vor kurzem wieder gelesen. Und da wird ja drinnen Folgendes so an die Spitze gestellt: Wenn ihr uns zeigen könnt, nehme ich hier von der römischen Sorte, dass wir in irgendeinem Punkt nicht mit der Bibel in Übereinstimmung sind, dann revidieren wir das. Und die römische Seite hat einen Punkt gefunden. Die haben da eingehakt, haben gesagt, haben wir es doch entdeckt. An dem Punkt seid ihr römisch und nicht biblisch. Da folgt ihr Rom. Wenn ihr nämlich nach der Bibel geht, dann müsstet ihr jetzt zum Sabbat zurückkehren. Denn wir, die Römlinge, haben den Sabbat in den Sonntag verändert. Rom verschweigt es nicht. Aber auf das ist man dann nicht eingegangen. Aber es zeigt auch, wie genau Rom das studiert hat. Dieses Augsburger Bekenntnis. Das ist der einzig wunde Punkt. Das ist also so wie in der Siegfried-Sage, kennt ihr vielleicht, also in der Nibelungen-Sage, wo der Siegfried, der einmal da in sein Moorbad hineinfällt und dann ist seine Haut nicht mehr so glatt wie ein Baby, sondern dann ist es mehr so wie eine Krokodilhaut. Und die kannst dann nicht mehr durchbohren mit einem Speer, nur wie er da drinnen ist. Also eine Sage, ich erzähle jetzt nicht die Wahrheit. Und dann fällt ein Blatt auf seinen Rücken, genau zwischen die Schulterblätter. Und das ist die einzige Stelle, wo er verwundbar ist. Und später dann sagt einer zur Gemahlin von Siegfried, du, ich bin der Leibwächter deines Mannes, markier mir mit einem Kreuz auf seinem Gewand, wo die Stelle ist, damit ich besonders auf ihn Acht haben kann. Und dort hinein durchbohrt er ihn dann. Die einzige verwundbare Stelle. Das Augsburger Bekenntnis ist exzellent. Das ist die einzige verwundbare Stelle. Das ist dieses Blatt zwischen den Schultern. Die Reformation hat sich enorm ausgebreitet, auch in die österreichischen Lande hinein. In Österreich sind die Adeligen in Massen übergegangen. Es gab praktisch in Österreich kaum mehr einen Adeligen, der da nicht mitgemacht hat. Müsst ihr euch nur vorstellen, nur eine Anekdote. Ein Jahr nach dem Thesenanschlag hätte Luther ja schon nach Rom kommen sollen. Aber der Kurfürst hat das nicht zugelassen. Und dann wurde Luther in Augsburg verhört. In Augsburg deswegen, weil dort wer saß?
Die Fuggers.
Die Fuggers. Und die hatten 55% des Ablasshandels für sich eingestreift. Weil der Papst hat für den Bau des Petersdomes Geld gebraucht. Der Fugger hat ihm die Dinge in Cash vorgestreckt und Rückzahlungsraten waren über den Ablasshandel. Und davon haben sie 55% kassiert, das Bankhaus Fugger. Keine schlechte Rendite, nicht? 55%, wenn man das heute Bankern sagen würde, da schmilzt denen ja alles. Und diese, der Herr nach Augsburg, weil Fugger war natürlich interessiert, dass der Ablasshandel funktioniert, weil sonst helfen ihm die 55% nicht, wenn das eingeht. Nicht? Und aufgrund dessen war es also so, dass Luther dort schon verbrannt hätte werden sollen, entkam aber noch einmal. Und der Kaiser hat dort, dort war gerade der Reichstag auch, Luther war auch in Augsburg, aber war nicht beim Reichstag, noch nicht, das kam erst später dann. Und der Kaiser, als er informiert wurde von päpstlicher Seite über Luther, hat er gesagt, stellt den kalt. Also, erledigt ihn. Und der Kaiser ging dann nach Wels, das war noch Kaiser Maximilian, also nach Wels in Oberösterreich, ging also von Augsburg, da über Freising, Altötting, da hinüber nach Wels, hier ist Wels, nicht weit von Linz, und zu einer befreundeten adeligen Familie. Und dort ist er dann gestorben in der Burg Wels. In der Burg, wo der Kaiser gestorben ist, in dem Burgzimmer habe ich meine erste Ausstellung gemacht über die Reformation. Das war auch schön, dass das gerade dort war. Und dieser Adelige, den also der Kaiser besucht hat in Wels, wo also bei dem er dann gewissermaßen gestorben ist, dieser Adelige wurde der erste evangelische Adelige von Wels. Ein ganz enger Freund des Kaisers. Und das hat was ausgelöst. Weil jeder hat gewusst, boah, der ist total befreundet mit den Habsburgern. Der evangelische. Die nächsten. Ganz Oberösterreich evangelisch. Und dann ging das weiter. Österreich wurde zu 90% evangelisch. Und dann kam die Gegenreformation. Und das ist unser nächstes Gemälde. Ein Bild aus dem Defereckental. Das ist ein Tal in Osttirol. Das sieht man hier als kleinen Wurmfortsatz. Hier haben wir das Bundesland Salzburg, das heutige. Weil es lila ist, gehörte es der römischen Kirche. Und da unten sehen wir so einen Stiefel dazu. Und das ist das Defereckental in Osttirol. Das war aus irgendeinem seltsamen Grund auch bei der römischen Kirche dabei. Der seltsame Grund war der, dass irgendein Adeliger das einmal auf dem Totenbett überschrieben hat, wie das immer funktioniert hat. Und in diesem Defereckental, tja, das war so, ein Bildschnitzer, so mit Marienstatuen und so, geht von Haus zu Haus, das ist so eine Gegend, Tirol, Osttirol, Südtirol, wo Holzschnitzer unterwegs sind. Traumhaft, was die machen, bis heute. Du hast in jedem Dorf irgend so einen Holzschnitzer. Und der geht eben mit seinen Statuen durchs Defereckental vom Bauernhof zu Bauernhof und normalerweise wird dir das aus der Hand gerissen, weil jeder hat seinen Herrgottswinkel und da kniest dich nieder und da betest du zu der Figur. Und der kommt ins Defereckental, erster Hof, kein Interesse, zweiter Hof, kein Interesse, dritter Hof, kein Interesse. Der geht durchs ganze Tal, das ist ein Hochtal, 1500 Meter hoch, Dauersiedlungen in 1500 Meter Höhe. Ende August fängt der Schnee an und Anfang Juni geht er wieder weg. Ein Traum für Skifahrer. Und für die, die es gern kalt haben. Aber im Sommer, herrlich. Geheimtipp Osttirol. Ist noch nicht touristisch so überlaufen. Die versuchen das Ursprüngliche zu erhalten. War letztes Jahr eine ganze Woche dort mit Evangelisationen über die Reformation und die Vertreibung der Defereker Protestanten. Als nämlich dieser Bildschnitzer sich wundert, dass er nichts verkauft, meldet er das dem Pfarrer. Und ist es seltsam? Ein ganzes Tal, keiner will mehr eine Statue haben? Irgendwie verdächtig, verdächtig. Meldet es dem Erzbischof in Salzburg. Der schickt zwei Patres als Inspektoren. Die gehen so von Hof zu Hof. Sagen die, da ist ja gar keine Marienstatue. Sagen die, hast du noch nicht gelesen in der Bibel, sollst dir kein Bildnis machen, dich davor nicht niederknien, nicht anbeten. Oh, oh, nächster Hof dasselbe, nächster Hof dasselbe. 700 Höfe untersucht, 700 Höfe, du sollst dir kein Bildnis machen, erfahren die Inspektor. Rückmeldung an Salzburg. Der Erzbischof zerlegt die Wohnungseinrichtung dort vor lauter Wut. Die müssen fort. Und man hat die dann weggeschickt, diese Familien, und hat sie gezwungen, ihre Kinder dazulassen. Und die sind dann in die Gegend von Augsburg und Ulm ausgewandert. Viele haben aber heimlich, ich meine, das ist ja eine einsame Gegend, das war nicht stark besiedelt, haben die Kinder dann heimlich trotzdem mitgenommen. Denn die haben gesagt, ja, bleibst jetzt da, und dann kommst du hinten nach, nicht, und dort bei dem Waldrand, und dort kommst du wieder zu uns, und weißt du, der Weg, wo wir immer im Sommer die Kühe grasen lassen und so. Und dann hatten sie ihre Kinder großteils wieder dabei, als sie in Tirol über die Grenze nach Bayern gingen. Aber dort wurden sie leider noch einmal kontrolliert. Und das war dann bitter. Weil sie hatten gedacht, sie haben es schon geschafft. Nicht offiziell in Osttirol ging man ohne Kinder weg, aber so im Laufe des Weges kamen die wieder dazu. Aber dann dort an der Grenze hatten sie ihre Kinder natürlich bei sich. War nur mehr die Grenze zwischen Tirol und Bayern. Also sie waren schon fast auf siegreichem Gebiet. Und dann wurden ihnen die abgenommen, Dann mussten sie die Begleitpersonen zahlen, die die zurückgebracht haben. Die Kinder kamen auf andere Höfe. Das war wie ein Internat, wie ein Hotel. Musstest für jede Nacht zahlen, wo die dort wohnen. Deine Kinder, musstest für das Essen zahlen. Und den Hof, den du zurückgelassen hast, das war das Pfand. Und wenn die 5, 10 Jahre dort im Internat des anderen Bauernhofes gewohnt haben, dann ist von deinem Hof nichts mehr da. Also es wird dir dein Kind weggenommen und du musst noch dafür bezahlen, dass es dir weggenommen worden ist und bei Fremden ist, die es jetzt umerziehen. Also das war unvorstellbar, was da vor sich ging. Das ist dieses Gemälde. Und manche dieser Kinder wurden so umerzogen, dass man ihnen gesagt hat, deine Eltern waren so böse und haben dich, wie du 5 warst, einfach im Stich gelassen. Also die Lüge ging weiter. Und einer davon hatte so eine Wut im Bauch auf seine Eltern, dass die einfach sich da vertschüsst haben, gedacht, und wenn ich groß bin. Und die werde ich finden, meine Eltern. Aber dann, denen sage ich es. Und der machte sich auf die Suche, hat die wirklich gefunden und hat sie ihnen gesagt. Und sie haben es ihm dann auch gesagt, wie das wirklich war. Dann kam der zurück und hat es den anderen erzählt, wie das wirklich war. Und dann hat er ein Buch geschrieben. Und das Buch wurde sowas von verbreitet. Und dann ging der Same wieder auf. Das heißt, das, was man versucht hat, indem man sagt, die Kinder holen wir uns und die werden wir römisch machen, Jahrzehnte später, wie ein Bumerang, kam das wieder zurück. Massenweise wurden die wieder evangelisch. Aber das war eine bittere Zeit dazwischen. Später dann, ja, aber jetzt wird es Zeit, dass wir eine Karte wechseln. Oder gleich 2. Kommt hier. Ich freue mich auf euch. Diese und dann danach gleich die nächste auch. Bevor wir die dann verschwinden machen, gehst du ein bisschen auf die Seite noch, lass sie noch. Betrachtet jetzt einmal diese 2 Karten. Links, 16. Jahrhundert, Zeit der Reformation. Rechts, sind wir jetzt im 18. Jahrhundert, 200 Jahre später. Seht ihr in Bezug auf die Türken den Unterschied? Was hier gelb ist, ist Habsburgergebiet, so viel von Ungarn. Und jetzt vergleicht das mit hier. Gegen die Türken erobert worden. Also die Türken und die Evangelischen, das ist eine gemeinsame Geschichte. Dankeschön, jetzt können wir das auch entfernen. So, kannst du das wieder in die Höhe tun? Dann schenke ich dir was, aber nicht auf Dauer. In Europa ist im nächsten Jahrhundert ein grausamer Krieg entbrannt. Dann war wirklich der Bürgerkrieg in Deutschland. Jetzt hat man sich getraut, über die Evangelischen herzufallen, weil die Türken mittlerweile zurückgedrängt waren. Und alles, was hier so bräunlich ist, lutherisch, alles, was gelb ist, auch Protestanten, aber ausgehend aus der Schweiz, also Zwingli und Calvin sind hier die Verursacher, letztlich der Heilige Geist natürlich. Und es geht zum Beispiel nach Schottland ganz stark hinauf von den Calvinisten, Niederlande, aber auch in Rheinland, in dieser Gegend, Hessen, Kassel und nach Ungarn hinein, bis nach Siebenbürgen hinein. Hier steht auch Täufer. In Siebenbürgen. Also Siebenbürgen wurde so ein Rückzugsgebiet wie vorher Böhmen für an das Gläubige. Anfangs machten die Habsburger den Fehler, dass sie eben die Protestanten hinausgeworfen haben, Richtung Deutschland. Und damit waren die Steuerzahler weg. Und später hat man sie Richtung Siebenbürgen verfrachtet. Also an die äußerste Grenze. Mit folgender Auflage, dass sie, wenn sie dort sich dann aufhalten und einen Bauernhof haben, gleichzeitig die Grenzsoldaten sind. Dass sie mit ihrem eigenen Leben ihren Hof schützen. Sie kriegen einen Hof und wenn sie ihn gegen die Türken verteidigen, dürfen sie den Hof behalten. Verteidigen sie ihn nicht, nur dann werden sie ihn nicht behalten. So einfach. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo die Protestanten diese Grenze sicherten, um nämlich ihre eigenen Familienangehörigen zu schützen, dann wurde die Grenze stabil. Weil mit Söldnern hat das nie funktioniert. Denn ein Soldat, der also für Sold kämpft, für Lohn, der kämpft immer so lang in der Schlacht, nein, solange er nicht in Gefahr ist. Nämlich nicht in Gefahr ist, dass das Ganze kippt. Wenn der also merkt, ui, wir verlieren als Ganzes, dann ist das schlagartig vorbei, die Schlacht. Weil der Söldner rennt dann. Weil er will ja nicht sterben, er will ja einen Sold bekommen. Aber der Protestant, der jetzt dort ist, hinten ist sein Bauernhof. Da sind seine Frau, seine Kinder. Der kämpft ganz anders. Der schützt seine Familie mit seinem Leben. Und ab dem Zeitpunkt wurde die Grenze dicht. Diese violette, lila, helllila Farbe ist also das römisch-katholische und das braune, das anglikanische. Hier das graue, das orthodoxe und das grüne, Moslems. Und in Frankreich ging das lange Zeit hin und her, bis man dann endgültig die Hugenotten, wie die Protestanten in Frankreich hießen, vertrieben hat. Und den Hauptsegen von diesen Hugenotten bekam Holland, Deutschland und die Schweiz. Viele französisch klingende Namen kamen damals von Frankreich hierher. Damals hat Frankreich seine besten Leute verloren. War also eine sehr, sehr dumme Idee für den Staat. Ja. Und manche wurden dann angesiedelt, zum Beispiel die Gasteiner von Salzburg, 20.000 aus dem Gasteinertal, wurden umgesiedelt nach Ostpreußen hinauf. Als man dem Erzbischof von Salzburg, das war ungefähr 50 Jahre später, nach dieser Vertreibung der Defferecker, das war 1684, 85, und 1731 waren dann die Gasteiner dran, also sind ungefähr 50 Jahre dazwischen, und dann haben die Ratgeber vom Erzbischof gesagt, das sind 20.000 Protestanten, wenn wir die alle wegschicken, dann werden Dornen und Disteln sein, wo jetzt blühendes Kulturland ist. Ich meine, die sind ja dann alle weg, wer wird denn das bearbeiten? Seine Antwort, lieber Dornen und Disteln in meinem Land als Protestanten. Und der ist, dieser Erzbischof Firmian, aufgebahrt dort im Zentrum von der großen Kirche in Salzburg. Und dann steht noch drinnen, was das für ein Kämpfer war, steht es auf Lateinisch auf dem Sackdeckel oben, für das Richtige. Tja. Diese Defferecker, wisst ihr, wann man die weggeschickt hat? Also Osttirol, 1500 Meter hoch, wo du Schnee hast, ohne Ende. Zu Weihnachten hat man sie weggeschickt. Also wenn es am kältesten ist, wenn es am meisten Schnee hat, und die sind über die Pässe. Wir sind im Sommer da oben drüber mit einer Wandergruppe, um das, also diese Wege nachzugehen, wo die gegangen sind. Da hast du im Sommer deine Schwierigkeiten, dass du da drüber kommst. So, Als dann im Jahr 2008 die große Finanzkrise war und die europäischen Staaten ihre Noten bekamen für die Wirtschaftskraft, so das AAA war das Begehrte, AAB ging auch noch, Griechenland bekam CCC und andere. Welche Staaten bekamen damals das AAA vor 10 Jahren von US-Rating-Agenturen? Schweiz, Deutschland, Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland. Die Staaten, die vor 500 Jahren die Reformation angenommen haben, bekamen vor 10 Jahren die besten Wirtschaftszeugnisse. Not. Interessant. Wie der Protestantismus bis in das hinein gewirkt hat. Und die Staaten, die römisch-katholisch geblieben sind, die waren alle im Wackeln. Irland, Portugal, Spanien, Italien, Frankreich hat auch gezittert. Und Belgien und Niederlande, das sind in der Wirtschaftskraft Welten dazwischen. Belgien ist nur so stark von der Wirtschaft her, wie die Flamen, das sind also die Niederländer, die in Belgien wohnen, das Ganze ankurbeln. Wenn die noch weg wären. Also das ist ein schönes Zeugnis, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Wir wechseln noch die Karten. Das auch gleich runter. Und wieder in die Kissen. Wir sind in der Geschichte Europas jetzt wieder ein bisschen weiter. Napoleon. Der hat die Landkarte von Europa ziemlich verändert. Alles, was hier so lila umrahmt ist, also diese schöne dunkelrote Farbe da, das hat ihm gehört, dem Napoleon. Das ist eigentlich nicht schlecht, nicht, was der so inhaliert hat im Laufe der Jahre. Gigantisch. Und dann sieht man auch noch diesen Marsch bis nach Moskau. 600.000 Mann. 1812. Wer hat ihn dort besiegt? Der General Winter, ja. Die Kälte. Die Kälte. Der russische Winter hat das erledigt. 1941 hat das dann Adolf der Überflüssige auch erlebt. 8 Kilometer war man vor Moskau. Aber es war ganz dasselbe wie bei Napoleon. Diese Entfernungen, die sind einfach unvorstellbar. Nicht von Wien bis Moskau, das sind 3000 Kilometer. Diese Entfernungen, die haben sie in sich und dann das Klima dazu. Napoleon hat also Enormes hier erobert. Als er in diese Gegend hier kam, wo der Fluss Po entspringt, stieß Napoleon mit seinen Truppen auf ein seltsames Völkchen. Die Waldenser. Und dann wurde er aufgeklärt, wer das ist. Dass das Urchristen sind und dass die von Anfang an Rom Widerstand geleistet haben. Die haben wir da hinten dargestellt, wie sie sich im Freien versammeln. Diese Waldenser hat es also dort noch immer gegeben und als Napoleon kommt, das ist ja der, der dann seinen General Berthier nach Rom schickt, sagt, nimmst den Papst einfach so und setzt ihn gefangen und das war's dann. Papst, Konkurrenz zu Napoleon. Und wie der hört, da gibt es ein Völkchen von einigen tausend, die haben über Jahrhunderte Rom Widerstand geleistet, fängt Napoleon an, diese Waldenser, gestattest du, zu streicheln. Der gibt ihnen Autonomierechte. Sag, ihr habt Rom Widerstand geleistet. Wenn du die Waldenser fragst, was sie von Napoleon halten, oh, ist der Beste und der Größte. Das war der erste Herrscher, der sie voll aufgebaut hat. Der hat ihnen alle Rechte gegeben. Selbstverwaltung. Sag, ihr seid die Besten. Ihr wart gegen Rom über Jahrhunderte. Ne, gibt es was Besseres? Er ist auch gegen Rom. Und für die Waldenser war es nicht fein, als Napoleon dann wieder besiegt war. Es war nur kurz. Nachdem Napoleon besiegt war, und das war ja eine sehr seltsame Schlacht, war Waterloo, Napoleon war ja ein exzellenter Feldherr. Eigentlich ist er ja gar kein Franzose, sondern ein Corse. Und wenn wir heute noch auf diese Inseln kommen, wie Korsika und Sardinien, und einen echten Einheimischen sehen, woran erkennt man ihn? An der Körpergröße. Sind zwerglein, sind nicht groß. Und Napoleon war ein Winzling in der Körpergröße. Und das ist halt für einen Kaiser nicht so günstig, darum lässt er sich immer entsprechend abbilden, hoch zu Ross, weil dann ist er auch ein bisschen größer. Dann ist er schon fast gleich groß wie die anderen, wenn sie normal nebenstehen. Und als der besiegt war, zuerst war er auf der Insel Elba, und das ist ihm gelungen, da wieder runterzukommen, und dann hier haben wir Waterloo, der hatte ja so eine glänzende Idee, der warf nicht alles in die Schlacht, sondern er hat seine Armee geteilt, und hat gesagt, so, wir kämpfen da, und auf ein bestimmtes Signal hin, ihr versteckt euch dort und da, und wenn ihr das Signal hört, dann kommt ihr. Kommt und fällt den anderen in den Rücken. So hat er seine Schlachten immer gewonnen. Und bei Waterloo war halt auch, nicht? Und dann jetzt wird es kritisch, und dann das Signal, und jetzt kommen dann die anderen, aber die kamen nicht. Die haben einfach gewartet im Versteck, bis es so weit ist. Aber die haben das verschlafen, das Ganze. Und das war der Untergang. Also du hast den stärksten Trumpf, aber der kommt nicht. Und dann hat man Europa neu geordnet und jetzt sieht man wieder die Technik der Habsburger. Man hat alle Mächtigen nach Wien geladen, zum Wiener Kongress 1815. Wie macht man das? Naja, da gibt es Opernbesuche und da gibt es Buffets und dann wird der Wiener Charme aufgetischt und so weiter. Und der österreichische Kanzler Metternich hat die Herrscher alle über den Tisch gezogen. Und die Grenzen Österreichs wurden dann so gezogen, wenn die vom Wein dann guter Dinge waren, dann hat man noch schnell das Dokument zur Unterschrift gereicht. Und dann haben die unterschrieben und unterschrieben. Da gab es Zeitungskarikaturen, wo man sieht, wie Metternich auf einer Kutsche fährt und hinten sitzen die Fürsten Europas, die Könige und Herrscher und lassen sich von ihm durch die Gegend chauffieren. Er hat die alle über den Tisch gezogen. Bei entsprechendem Wein und Gesang und so. Mit Kulturbestechung ging das Ganze vor sich. Die nächsten Karten, bitte. Und hier. Dankeschön für das spontane, flexible Eingreifen. Bevor du mir verschwindest. Hängen wir da drüben noch die auf? Vielleicht tust du es nur runter. der Vorspann für morgen, damit ihr wisst, was als nächstes auf uns zukommt. Die Entwicklung der nächsten beiden Großmächte, USA und Russland, wie es dazu kam, dass die zu ihren großen, mächtigen Gebilden kamen und was da vor sich ging. Wir werden morgen heraufkommen bis in unsere Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und was danach ist und was dann 2019 kommt, 2020, 2021 und so weiter. Was kommt auf uns zu? Darüber werden wir uns morgen unterhalten. Dieses Gemälde hier schildert, was man in der Reformation entdeckt hat. Dass es einen Mittler gibt zwischen Himmel und Erde. Das war die Entdeckung der Reformation. Und das hat alles verändert. Morgen schauen wir, wie jetzt dieser Reformationsgedanke in die Welt hinausgegangen ist, speziell nach USA hinüber, wie auf der anderen Seite die russische Entwicklung war bis hin zur Sowjetunion und darüber hinaus. Ja, und was dann alles noch auf uns zukommt. Und was uns erwartet. Ich danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt.